Willkommen zurück. Ich habe heute mal wieder einen Gast, Christoph Fuchs. Christoph, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Hallöchen, mein Name ist Christoph Fuchs, ich bin Psychologe. Früher habe ich immer gesagt, ich mache irgendwie was mit Psychologie, weil das so ein bisschen alles von allem sein kann. Aber im Grunde, heute können sich, glaube ich, die meisten Leute irgendwie was darunter vorstellen, wenn man sich als Psychologe vorstellt.
Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, Psychologe zu sein. Also ich hatte zum Beispiel letztens jemanden da, der sagt von sich selber, er arbeitet mit Normalverrückten. Er macht zum Beispiel keine therapeutischen Geschichten. Jetzt arbeitest du nicht mit Normalverrückten. Was machst du konkret?
Ich bin im Grunde ein Nestflüchtling meines Faches. Ich habe das früher selber immer als schwierig empfunden, das so zu sagen. Heute sehe ich das eher als was Positives. Ich bin aus der klassischen psychotherapeutischen Richtung mehr oder weniger als Abtrünniger abgewandert und heute in einer selbstständigen Beratungspraxis unterwegs. Wenngleich man sagen muss, dass das, was wir machen, psychotherapeutische Inhalte auf einem Schwellenwert sind. Man kann sich also vorstellen, dass ich mir vorgenommen habe, mehr oder weniger die ganze Range besprechen zu dürfen. Also zu sagen, wir holen jemanden ab, egal wo er ist, und moderieren den Prozess so lange, wie er das möchte. Das kann dann vom tiefsten bis zum potenzialentwicklungshöchsten Punkt gehen. Und man hat damit so ein bisschen vielleicht den moderneren Zeitgeist über die Beratung getroffen. Auch weil mir persönlich der Blickwinkel, den wir auf das Wort Therapie gebaut haben, gar nicht so gut gefällt, weil er immer das Auge auf dem Problem hat. Ich habe das Riesenvorteil, dass ich es jetzt gefühlt positiver framen darf und sagen, hey, lass uns über Entwicklung vom Leid wegsprechen und das vielleicht lieber doch dann mal nicht Therapie nennen, weil das klingt immer so, als wären wir gerade akut im Loch.
Jetzt sagst du Entwicklung vom Leid weg. Du bist mir auf LinkedIn damals aufgefallen, weil du die ganze Trauma-Thematik angesprochen hast in deinen Inhalten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich finde, Trauma ist ein unfassbar spannendes Thema. Da würde ich gerne heute mehr mit dir drüber sprechen, weil ich weiß, dass du auch Traumapatienten behandelst und ich ganz gerne wissen würde, was ist Trauma? Wer kann ein Trauma haben? Haben das nur Leute, die aus dem Krieg kommen? Haben das nur Leute, die auf andere Leute geschossen haben oder auf die geschossen worden ist? Und wie gehst du damit um? Was heißt das alles?
Gehe auch da ein bisschen unüblicheren Weg. Also ich bin gar nicht an dem Behandlungswort mehr so fest, so wie ich mich auch gegen das Wort Therapie so ein bisschen gewehrt habe. Das muss man aber richtig verstehen wollen. Viele Kollegen mehr oder weniger würden das quasi als missverständlich empfinden wollen. Ich mag das deshalb mal erklären. Trauma behandeln ist so ein bisschen Augenwischerei. So wie du gesagt hast, ist das mehr oder weniger ja nicht an einem festen Begriff festzumachen. Und es sind oft Huhn-Ei-Fragen, die wir besprechen. Was wir aber ganz sicher festmachen können, ist, dass es in den allermeisten Fällen ab dem Zeitpunkt des Es ist passiert, wie auch immer zustande gekommen, die Traumatisierung Teil des Lebens bleibt. Selbst wenn sie denn im besten Falle irgendwann mal formell ausbehandelt wäre, wird sie trotzdem einen bleibenden Anteil an dieser Lebensentwicklung nehmen. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gedreht. Das ist natürlich am Ende auch irgendwo ein rhetorisches Spiel. Das Spannende aber an Psychologen per se ist, dass ich immer behaupte, dass Psychologen dann gut sind, wenn sie die Geschichte mit dem Patienten so erzählen, dass am Ende ein faires, lebbares und erlebbares Gesamtbild bei rauskommt. Wenn wir das jetzt auf Trauma beziehen, steigen wir persönlich in den vielleicht schwierigsten Bereich der Psychologie ein. Wenn dann die Thematik jetzt nicht gewohnt ist, machen wir es also einfach. Unabhängig davon, wo ein Trauma entstanden ist, ob jetzt über, wie von dir angesprochene, klassische Kriegstraumatisierung, an die viele denken, Kindheitstrauma, Misshandlungen, Bindungsthematiken, das Feld ist unglaublich breit und in vielen Fällen auch nicht mal in diesen Feldern sauber zu trennen, sondern eher schwerpunkttechnisch zu betrachten. Man redet also, wenn man das vernünftig macht, über Trauma im altgriechischen Sinne des Wortes immer über eine Wunde und die Frage danach, warum die eigentlich nicht geheilt ist. Und wenn sie dann geheilt ist, über den Umgang mit der Narbe. So kann man das eigentlich immer ganz schön in irgendeiner Art und Weise versuchen zu erklären. Und da gibt es ganz unterschiedliche Stilblüten. Der eine oder andere trägt seine Narben stolz, wiederum andere tragen sie gerne verdeckt. In jeder Art und Weise geht es um den fairen Umgang damit und irgendeinen Wunsch nach Abschluss und Umgang.
Jetzt verbringe ich einen nicht ganz kleinen Teil meiner Zeit ganz gern auf TikTok. Und auf TikTok habe ich das Gefühl, dass vermeintlich jeder irgendwo ein Trauma hat. Gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, wo wir jetzt alle da draußen rumlaufen und sagen, ja, ich bin traumatisiert und ich war mit einem Narzissten zusammen und meine Eltern haben mich nicht geliebt. Deshalb die Frage, wann entsteht ein Trauma? Sind wir alle traumatisiert? Ist ein Trauma, das ich im Krieg oder durch Misshandlung erfahren habe, schlimmer als ein Trauma, das ich vielleicht durch einen Entzug von etwas erfahren habe? Gibt es da Abstufungen? Muss man das bewerten?
Ja, also rein formalrechtlich könnte ich jetzt mit dir quasi einmal durch den ICD mich in irgendeiner Art und Weise manövrieren und dir die Diagnosekriterien runterbeten. Das lassen wir mal bewusst weg, weil es keinem was bringt.
Einmal kurz für die Zuhörer, was ist der ICD?
Ja, wenn du den ICD quasi nennst, dann ist das die internationale Klassifikation von Krankheiten. Also International Classification of Diseases. Da gibt es dann den psychischen Part eben auch, sowie auch alle anderen körperlichen. Da ist mir quasi formalrechtlich für uns alle festgelegt, wie man die Diagnose nachher stellt. Da gibt es ja aber unglaublich viele Möglichkeiten. Das ist alles gar nicht so einfach. Deswegen versuchen wir es hier an der Stelle erstmal einfach zu halten. Kompliziert machen können wir es ja immer noch. Wenn ich ganz fair sein wollte, was in der Praxis nicht immer möglich ist, uns allen nicht, dann dürfte ich den Vergleich zwischen Menschen an der Stelle überhaupt nicht bedienen, denn ich kann ihn inhaltlich nicht füllen. Also wenn wir jetzt sagen, wir beide gucken uns auf TikTok auf einem Account ein Video an, wo eine Dame von ihrer Traumatisierung spricht, dann kann ich das zwar subjektiv bewerten, aber niemals inhaltlich fair auswerten. Was ich auf keinen Fall machen darf, ist es vergleichen. Denn du wirst in irgendeiner Art und Weise immer feststellen, dass desto länger du dann quasi weitere Fragen auf diesem Vergleich stellst, du an den Punkt kommst, wo du dir sicher bist, dass es ungerecht ist. Wenn wir es also ganz hübsch machen wollen, müssen wir es auslassen und dürfen gar nicht vergleichen. Jetzt hast du aber natürlich eine Frage nach dem Vergleich gestellt, die möchte ich deswegen trotzdem beantworten. Wenn man das vergleichen möchte, dann stelle ich genauso wie vielleicht zumindest das meine Wahrnehmung in der Blase der Kollegen fest, dass wir uns inhaltlich alle ein bisschen darüber stören, dass der Begriff jetzt inflationär benutzt wird. Ich glaube aber, dass es sowohl richtig und falsch ist, dass das so ist. Auf der einen Seite wünschen wir uns alle mehr Transparenz. Wir wünschen uns alle einen offeneren Umgang damit. Ich wünsche mir Psychoedukation, also die, in Anführungsstrichen, Bildung von Leuten rund um das Thema Psyche. Ich darf also nicht dagegen sein, dass es öffentlich stattfindet. Ich muss inhaltlich sogar dafür sein. Dass man dort aber dann auch sagt, überall, wo viel über etwas gesprochen wird, wird auch viel falsches und blödes Wort, ne? Aber unglücklich darüber referiert und gesprochen. Das sehe ich schon auch. Also es ist tatsächlich, wenn man es differenziert betrachtet, beides. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, kann ich es nicht. Also ich stehe wirklich haargenau in beiden Lagern. Ich sage, redet drüber. Ist gut, dass ihr drüber redet. Zeitgleich bringe ich aber schon auch den Anspruch mit, dass wenn wir drüber reden, wir vielleicht differenziert drüber sprechen. Das würde ich mir persönlich wünschen.
Ich finde das immer schwierig, weil ich meine, jeder fängt an, sich bei Null irgendwo zu bilden. Das bedeutet, alles, was ich noch nie gehört habe, ist dann erstmal neu für mich und dann erstmal ganz, ganz wild. Und dementsprechend finde ich das auch total gut. Ich finde gut, dass das einen breiteren Einzug erhält. Gleichzeitig ist es nach wie vor in meinen Augen oder meiner Erfahrung nach extrem stigmatisiert. Ich würde jetzt nicht hingehen und auf LinkedIn sagen, hey, übrigens, ich habe XYZ oder dieses Trauma und tralala. Das ist auch im geschäftlichen Kontext, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das einfach so zu machen. Jetzt arbeitest du ja nicht nur mit Privatpersonen zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du
Nicht
gehst auch in
ausschließlich.
Unternehmen. Nicht ausschließlich. Und du gehst dann dementsprechend auch in Unternehmen rein und hilfst Unternehmen dabei, sich zu sensibilisieren für Themen mentale Gesundheit oder wie geht es eigentlich meinen Mitarbeitenden? Kannst du mir da ein bisschen erklären, was du mit Unternehmen machst?
Also man kann realistisch sagen, mein Standbein per se ist schon im Endeffekt die Privatpersonenberatung. Ob man jetzt der den CEO hat, den wir beraten, oder die Einzelperson, die tatsächlich Psyche verstehen möchte, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. In Firmen ist es so, Saikun als Idee ist mal auf dem Firmengedanken gegründet worden, zu sagen, lass uns doch bei Menschen, wo wir 8 bis 12 Stunden teilweise in unseren Jobs verbringen, den Psychologen und die Inhalte dahin bringen, wo wir am meisten Zeit verbringen. Sprich, wenn du dir die Tätigkeit in Unternehmen vorstellst, dann arbeiten wir dann mit Menschen. So, und es ist total merkwürdig zu glauben, nur weil jetzt wir geben demjenigen mal einen Namen, weil jetzt Jürgen im Endeffekt in seiner Firma in seiner Rolle des Arbeitnehmers Jürgen ist und seinen Job ausführt, ist der auch die Privatperson Jürgen und die hat vielleicht auch die Traumatisierung mitgebracht. Das Problem ist, er darf nicht drüber sprechen. Wir alle wollen authentisch sein und so weiter und so fort. Wir wollen aber eigentlich den authentischen Mitarbeiter nicht, denn das würde ja behaupten, dass Jürgen sein Trauma mit zur Arbeit bringt. Wir erwarten in dieser Welt, dass die Menschen das trennen. Lange Geschichte kurz erzählt, das funktioniert nicht. Das heißt, wir machen im Grunde heute Mitarbeitertelefone, Seminare und so weiter und so fort, um da so eine Brücke zu bauen. Sprich, jetzt nehmen wir mal an, du hast ein Unternehmen und du leistest dir bei uns im Endeffekt eine Betreuung und eine Mitarbeitersprechstunde. Dann nehmen wir dieses Problem, was der Arbeitgeber ja auch fachlich und inhaltlich gar nicht bearbeiten kann, und lagern das quasi an fachliche Seite aus, damit man dann sagt, hey, wir geben Jürgen auf dem Wege eine Chance, fair Jürgen in diesem Unternehmen zu sein, ohne dass wir so einen ambivalenten Konflikt um dieses Thema Psyche aufmachen müssen. Denn das interessiert den Tischler eigentlich nicht, weil es nicht seine Fachrichtung ist. Und trotzdem hat er ja heute in der modernen Zeit diese Arbeitgeberverantwortung zu sagen, ich möchte mich darum kümmern, bestenfalls, dass mein Mitarbeiter gesund ist. Und dann gehört das eben leider aus meiner Sicht auch dazu.
Thema Gesundheit. Ich habe irgendwann, ich glaube sogar mal auf LinkedIn, die Fragestellung aufgemacht, ist Erfolg Kompensation? Das bedeutet, sind viele Leute nur erfolgreich, weil sie irgendetwas kompensieren? Das heißt, mal umgedreht, macht Trauma erfolgreich oder kann Trauma dabei helfen, erfolgreich zu werden, weil es zum Beispiel motiviert oder dementsprechend man versucht, Liebe, die man nicht bekommen hat, in irgendeiner Form wieder sich wiederzuholen im Laufe des Lebens. Jetzt hast du jetzt gerade die andere Seite aufgemacht. Naja, es kann durchaus sein, dass es einem Menschen schlechter geht, auch wenn er ein Trauma erlebt hat und das nicht verarbeitet hat. Spring mal mit mir da rein.
Also es ist ja auch hier wieder nicht A oder B. Also ich behaupte auch, wenn es jemand via Dekompensation richtig hoch schafft, hat er im Endeffekt ja trotzdem den Preis dafür bezahlt. Ist ja dadurch nicht fair geworden. Es hat sich durch die Dekompensation im Ergebnis vielleicht emotional ein bisschen ausgeglichen. Und selbst mit der Aussage wäre ich sehr vorsichtig. Es gibt unglaublich viele Zitate in der Welt, gerade von berühmten Menschen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, von wem es ist. Wir lassen es mal offen an der Stelle, dass man gesagt hat, ich habe noch nie einen guten Menschen mit einfacher Vergangenheit getroffen. Ich glaube, es ist Einstein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das heißt, kann man mal googeln. Das heißt, es ist im Grunde die Feststellung, die ich auch teile aus meiner persönlichen subjektiven Erfahrung. Das heißt, ja, es gibt den, und man könnte es jetzt auch fachlich ganz groß erklären, den Dekompensationskreis, wo man sagt, aus ganz großem Leid entsteht auf der anderen Seite, wie auf einem Waagegleichnis, immer auch ganz großes Potenzial. Das ist aber nicht zwangsläufig so. Es sind zweierlei Mechanismen. Also entweder legst du dich an der Stelle der Verwundung hin und stirbst, ist jetzt ganz brachial gezeichnet, entschuldige ich mich für, aber es zeigt es ganz gut, oder du entscheidest dich für die entsprechende Gegenwehr. Wer tief runtergedrückt wird, wird versuchen, die Waage auf dem Gegenmaß im Positiven wieder auszugleichen, damit sie danach in Summe auf Null steht. So, und jetzt haben wir das Problem. Die meisten, die also großen Schmerz durch große Leistung dekompensiert werden, schaffen es damit zu einer Null. Das ist dann aber sehr ambivalent zu dem Punkt, wenn wir sagen, oh, du bist aber super erfolgreich und die fühlen am Ende gar nichts. Geht dann nachher irgendwas schief? Und da reicht im Praktischen, dass dem 60 Jahre erfolgreichen Unternehmer klar wird, dass er über seine Funktion, die Leistungsfähigkeit, andere Parts seines Lebens vernachlässigt hat. Schon steht die Null plötzlich bei -5. Und dann sind wir wieder im emotionalen Raubbau und die treffen sich irgendwann bei mir im Kundenkreis. Das ist also so ein bisschen ein Spiel mit dem, ein unfreiwilliges Spiel mit dem Teufel. Und die Leute wissen das ja meistens nicht. Also natürlich wissen sie bestenfalls, dass sie in irgendeiner Art und Weise traumatisiert worden sind. Aber selbst da gibt es Phänomene, dass sie das gar nicht mehr bewusst auf die Kette kriegen.
Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, merke ich, wenn ich ein Trauma habe. Ich meine, wenn ich jetzt nichts darüber weiß und ich mich damit nicht auskenne, wenn ich jetzt in einem Haushalt groß geworden bin, wo man über sowas nicht gesprochen hat, wo man vielleicht auch, ne, Indianer kennen keinen Schmerz mäßig, immer weitergemacht hat, das auch von den Eltern kennt, dann geht man jetzt durchs Leben und hat vielleicht hier einen Zwick und da einen Zwack und da ein Wehwehchen, aber ne, das drückt man weg. Und jetzt kommt da jemand daher und spricht von Traumata und man denkt sich, ja, komm, geh mir nicht. Wie merkt man denn, wenn man so überhaupt kein Gefühl dafür hat noch, wie merkt man, ob man ein Trauma hat?
Was ist so? Also ich schicke mal vorab, dass wir die Kiste der Pandora heute an ganz vielen Enden einmal kurz ankippen und da fällt dann so ein bisschen Licht rein. Über jedes dieser Themen könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen und wir hätten immer im Regelfall immer noch nichts abgebildet, aber ich versuche es dann trotzdem kurz. Im Grunde sprichst du bei den allermeisten über so eine Verkettung von Versuchen eines Umganges mit solchen Themen. Wir beginnen immer so mit einer Vermeidungshaltung. Also mir ist mal irgendwann was passiert und ich versuche, dass die Erinnerung sowie die emotionalen Folgen davon zu vermeiden. Ob ich das jetzt entschieden habe oder meine Umwelt für mich entscheidet, dass ich vermeide, möchte ich da gar nicht trennen. So. Die nächste Stufe dazu wäre jetzt nachher die Idee davon, dass wir das verdrängen. Also Vermeidung ist, ganz stumpf gesprochen, ich weiß, dass ich ein Loch im Zahn habe, aber ich kümmere mich nicht drum. Verdrängen ist, wenn ich nachher sage, ich gehe weder zum Zahnarzt, noch versuche ich mit der Thematik in irgendeiner Art und Weise Verbindung zu haben. Ich schiebe das also ganz weit beiseite. In beiden Fällen, merkt man, dass man aber noch daran anfassen könnte. Also sowohl bei einem Zustand, den ich vermeide, kann ich ja auch dann mich trotzdem mit meinem Zahn beschäftigen. Ich möchte das zwar eigentlich nicht, aber wenn ich muss und die Notwendigkeit da ist, kann ich das. Bei Verdrängung ist der Weg nur ein bisschen weiter. Ich habe das ja weggeschoben. Ich muss es also meistens erstmal wieder ranholen, damit ich es am Ende wirklich bearbeiten kann. Danach haben wir die Abspaltung. Der Abgespaltene hat im Endeffekt einen Vorhang dazu gezogen, tut so, als würde es das Thema nicht mehr geben. Also, das sind die, ob jetzt übrigens tatsächlich bewusst abgespalten, also ich weiß, dass das weg ist, oder sogar unbewusst abgespalten, ich weiß nicht, dass es jemals da war. Das sind nochmal ganz andere Dimensionen. Jetzt merkt man, dass das Rabbit Hole langsam ganz schnell ganz tief wird. Das funktioniert, wenn man das wirklich interessehalber haben will. Ich habe das als Einführung ja mal in meinem Buch erklärt, wie Trauma funktioniert und auch was für Phänomene es daran gibt, weil wir da jetzt sonst ein Riesenthema aufmachen. Aber um das
Ganz
einfach
große
zu verstehen,
Empfehlung an der Stelle. Ich habe das nicht gelesen, ich habe das als Hörbuch gehört auf dem Weg von, ich weiß nicht wo. Marc, musst du das mit mir im Auto hören? Haben das beide gehört. Ganz, ganz große Empfehlung. Ich lege den Link hier mit in die Show Notes.
war jetzt gar keine bewusste Werbung, sondern nur der Versuch, dass man
Doch,
nachher sagt,
von mir schon, von mir schon.
wir sind dem Thema gerecht geworden inhaltlich, weil das so schwer ist. Das tut mir immer so ein bisschen leid. Das heißt aber, um die Frage noch auf einem Satz zu beantworten, zu wissen und auch für sich zu kategorisieren, wann das Trauma eigentlich ein Trauma ist, würde ich persönlich, fernab von den ganzen fachlichen Kriterien, vom empfundenen Leidensdruck abhängig machen. Und jetzt wird es spannend. Ich kann Leidensdruck empfinden, der total sich willkürlich in meinem Leben anfühlt und den ich nicht direkt einer Ursache und damit vielleicht auch einer Traumatisierung zuordnen kann. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass jetzt jeder von uns zwangsläufig ein Trauma versteckt haben muss. Es ist lediglich die Aufforderung, sich zu fragen, warum geht es mir eigentlich, wie es mir geht? Warum fühlt sich es eigentlich an, wie es sich anfühlt? Und ich sage immer, die Kunst des Umganges mit sich selber ist, die Geschichte ganz zu erzählen. Also ich weiß wirklich von A nach B, wer ich bin, warum ich bin, wie ich bin. Und ich stelle mir offen die Frage, ob mir das eigentlich recht ist, wie es sich anfühlt. Denn schlussendlich ist das ja unser Bewertungsspektrum. Ich gebe mal immer so ein klassisches Beispiel, das erklärt das total toll. Wenn ich in der Klinik in eine Gruppentherapie reingelaufen bin, habe ich oft in so Gruppen wie Burnout als Thema immer gesagt, hallo, mein Name ist Fuchs und ich arbeite 85 Stunden die Woche. Weil die Erwartungshaltung aller Patienten im Raum dann ist, das ist ja dann der Nächste, der gleich neben uns im Stuhlkreis sitzt. Und dann kann man erklären, warum das in dem Fall nicht so ist. Und zwar, weil ich nicht der Opfer meines Stundenplans bin, sondern das bewusst entschieden. Ich bin absoluter, von meinem Ideal getriebener Charakter. Mich stört das nicht zwangsläufig. Und wenn doch, würde ich es ändern. Wir reden also im Grunde über Eigenverantwortung, auch in der Selbstwahrnehmung und im Umgang mit sich selbst.
Finde ich, ist ein schöner Punkt. Sehe ich auf LinkedIn ganz oft. Das ist aber auch jetzt ein Mini-Exkurs, dass da so viel über das Thema gesprochen wird. Und mir hat mal jemand gesagt, Burnout bekommt man nicht, wenn man zu viel arbeitet. Burnout bekommt man, wenn man zu viel an Dingen arbeitet, die einem zu viel nehmen. Das heißt, wenn du mehr genommen bekommst, als du gegeben bekommst, dann kommst du in Burnout. Das bedeutet also, wenn es dir mehr nimmt, als es dir gibt. Das fand ich ganz schön. Wenn ich jetzt auch mal so die Büchse der Pandora ein bisschen antitschen darf. Du hast eben gesagt, naja, dann kann ich mich irgendwann fragen, ist mir das hier eigentlich recht, da wo ich stehe? Mal angenommen, so ich habe jetzt, boah, 20, 30 Jahre war ich erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Ich habe mir ein Leben aufgebaut. Da ist eine Familie, da sind vielleicht Kinder, da ist eine Karriere. Das ist schon alles ganz gut, wie es ist. Und dann stelle ich fest, ha, ja cool, jetzt habe ich das erste Mal Zeit, Muße, auch Geld, mich anständig mit einem Therapeuten damit auseinanderzusetzen, einem Psychologen, einem Berater, einem Coach, wie auch immer. Und irgendwie bin ich bei manchen Dingen echt unglücklich. Dann gehe ich ja jetzt nicht hin und werfe mein ganzes Leben um. Das ist, glaube
Ist
ich,
auch
die Angst. die viele Leute schnell bei Therapie haben, um Gottes Willen, dann muss ich alles ändern, dann muss ich alles, mein ganzes Leben wird sich verändern, nichts ist mehr so, wie es ist und alles, was ich aufgebaut habe, ist dann weg, weil ich jetzt hier ein bisschen mich selber erkennen möchte.
Ich bin da total entspannt in den meisten Fällen. Und ich glaube auch, dass in dieser Entspannung oft der perfekte Grundstein für gemeinsamen Erfolg liegt. Im Grunde ist jede Beziehung zwischen Menschen im Endeffekt nicht mehr als das. Das ist eine Schnittmenge und wir einigen uns immer irgendwie drauf, wozu wir die haben. Emotionaler Tauschhandel. Wie du eben im Burnout-Bereich erklärt hast, das ist permanenter emotionaler Raubbau. Ich habe irgendwie einen leicht oder schwer negativen emotionalen Tauschhandel und ich weiß im Grunde nicht warum. Oder wenn ich weiß warum, gibt es irgendein Hindernis, warum ich das nicht abstelle. So. Die Klaviatur ist jetzt so breit, das würde alleine wie auch mal ein Gespräch möglich machen. Ich glaube, dass diese Stelle, dass man nachher Angst hat vor den Folgen der Selbsterkenntnis, dadurch zu entkräften ist, wenn man nachher mal sagt, naja, im Grunde machen wir Inventur. Man stellt sich also hin und sagt, hey, was ist denn alles da und warum ist es da? Das ist im Regelfall, ich bin bewusst, es gibt auch da Ausnahmen, nie der Grund, dass man sagt, ich muss jetzt alles wegwerfen, aber ich darf mich fragen, wie ich mit den Ressourcen umgehen möchte. Das heißt, ich mache das oft auch an so psychologiefremden Beispielen lieber fest, wenn man dann das Gefühl hat, dass es nicht so direkt wehtut. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt geografisch in der Wüste geboren. So, dann ist es nicht das Problem, dass wir grundsätzlich keinen Zugang zu Wasser haben oder in Anführungsstrichen weniger davon. Dann ist das Folgeproblem, dass wir uns viel mit der Beschaffung von Wasser beschäftigen müssen. Aber es ist jetzt nicht per se deine Schuld. Wenn du jetzt durch irgendwas in deinem Leben aus Impuls A B geworden bist, dann ist diese komplette Kette ohnehin nicht mehr von dir zu trennen. Die Art und Weise, wie du aber damit umgehst, ist eine Wüstenwasserdiskussion. Sag mal, du A ist da, ich habe B daraus gemacht. Entweder möchte ich diesen Impuls genauso erhalten, oder ich möchte von oben Verständnis gewinnen, verstehen, wie es funktioniert, Erkenntnis darüber gewinnen, warum es so funktioniert und wie es entstanden ist. Keine, kann ich jetzt erklären, warum es in der Wüste kein Wasser gibt und wie das funktioniert. Und dann kann ich mir endlich die Frage C, endlich das erste Mal ehrlich selber stellen. Also ich habe erkannt, es ist A und B und so funktioniert es. Und die Frage C ist, möchte ich was ändern oder darf es so bleiben? So. Und wenn ich jetzt in der Inventur damit leben kann, dass wir überall, wo dieser Hauch von Schmerz wenigstens drin ist, uns einmal offen die Frage stellen, warum ist es A, wieso wird es B und sollte es nicht vielleicht C werden? Dann beschreibt das eigentliche Arbeiten eigentlich viel schöner. Also keine Ahnung, wenn ich in der Wüste wohnen muss, ziehe ich an die Oase oder wie mache ich das jetzt? Klingt jetzt ein bisschen kitschig, ist auch im Bereich Psychologie natürlich nicht immer ganz so einfach, aber in den allermeisten Fällen geht das so.
Ja, ist ein gutes Beispiel. Es sind ja auch nicht alle Menschen schwer traumatisiert, ja auch nicht alle Menschen, die zu dir kommen, schwer traumatisiert. Manchmal möchte man vielleicht auch einfach besser verstehen, hey, warum explodiere ich immer bei Thema X? So, ich will das gar nicht, aber das ist, als ob jemand auf den Knopf drückt und ich gehe an die Decke und nachher gucke ich in den Spiegel und denke mir, was war denn das jetzt? Also, ich verstehe es einfach nicht so. Das kann ja auch ein Auslöser sein, auf dich zuzukommen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, cool, ich hab den Podcast gehört, ich habe mir mal angeguckt, was du auf LinkedIn machst, ich habe mir eure Website mal angeguckt. Du scheinst mir jemand zu sein, mit dem es sich lohnt zu reden. Ich kann an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen. Der Christoph ist jemand, mit dem es sich lohnt zu reden. Wie erreichen dich die Leute? Vielleicht noch mal so ein, zwei Punkte, wo du sagst, mit den Fragestellungen kommen Leute zu mir, dass sich der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht damit identifizieren kann oder für sich vielleicht noch mal gucken kann. Wäre das vielleicht mal was, mit dir zu sprechen?
Wir machen mal tatsächlich, wir bauen den Wunschkunden und damit auch mein Profil so ein bisschen dran als Puzzleteil. Das, was mich, wenn man meine Klienten, Patienten, wie auch immer sie genannt werden möchten, fragt, auszeichnet, ist das Vermögen, jemandem zu erklären, wo Charakter und Persönlichkeit herkommt, wie er funktioniert und was ich in den Folgen eigentlich damit machen kann. Wie kann ich das selber entwickeln? Wie kann ich mein Leben gestalten lernen auf dem, was ich bin? Völlig egal davon, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Das ist das, was ich mache. Ich bin also im Grunde, könnte man fast sagen, ein psychologischer Prozessbegleiter. Ich mache das auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Wenn jemand kommt, um sich selber verstehen und kennenzulernen, in der Idee davon, sich mit meiner Hilfe selber zu helfen, dann bin ich absolut der Richtige. Und das gilt derweil auch für Unternehmen. Habe ich ein Unternehmen, was seine Mitarbeiter ermächtigen möchte, sich selber zu verstehen und sich dann selber auch bei der eigenen Entwicklung zu unterstützen oder zumindest zu sagen, was sie brauchen, damit das funktioniert. Dann bin ich der Richtige, um das nachher am Ende umzusetzen. Ein Riesenvorteil bei uns ist natürlich das Ganze, ich habe ein anderes Arbeitstempo. Also ich habe so eine Idee von Beschleunigung, die das Ganze haben muss, weil ich immer das Gefühl habe, dass man mit einem gewissen Arbeitsschwung auch mehr Begeisterung, Überzeugung für sich selbst und Themen aufbauen kann. Und auf der anderen Seite habe ich ein Talent, Dinge bis ans Unangenehmste zu entschleunigen. Ich will also quasi damit sagen, jeder, der hier kommt, wird damit leben müssen, dass ich versuche, ihn fair zu behandeln, auch in Punkten, wo er das noch nie selber getan hat. So. Und ich
Ah,
glaube, auch der
schön.
Herausforderung muss man sich dann stellen, wenn man mit mir arbeiten will.
Schön formuliert. Ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, und das habe ich im Coaching schon erlebt, das Thema Übergriffigkeit. Gerade Coaches, schwieriges Bild, also ich möchte jetzt nicht alle Coaches über einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Ich hab es nur mit Coaches schon erlebt, dass da halt schnell so der Wunsch kommt zu sagen, ach, pass auf, mach es doch einfach so. So, ja, aber du sprichst gerade für einen anderen Menschen. Du kannst dem nicht einfach sagen, mach es einfach so. Das finde ich extrem schwierig. Und was ich sehr angenehm finde und was ich jetzt auch im Gespräch mehrfach bemerkt habe, ist, du legst einem nicht die Wörter in den Mund. Das bedeutet also wirklich, du gehst neben einem her und wie du schon sagst, also mal bin ich unangenehm schnell, mal bin ich unangenehm langsam, sind jetzt meine Worte, nicht deine. Aber mein Bestreben ist es, mein Gegenüber fair zu behandeln, an Stellen, wo er oder sie es vielleicht noch nie selber getan hat, wo sich das vielleicht auch seltsam anfühlt, weil man dann das erste Mal merkt, oh, ach so, ja spannend.
Geht hier oft, ich mache immer für diesen Mechanismus das Lego-Beispiel. Das ist so plump und eigentlich doof, aber es funktioniert fantastisch, dass ich es immer sage, mein Auftrag ist eigentlich nicht mehr, als zu gucken, welche Steine sind vorhanden, welche fehlen. Was ist die erdachte Anleitung, die derjenige vor mir gerade versucht aufzubauen? Und wenn das nicht klappt, woran liegt es? Fehlt ein Stein? Passen die nicht richtig zusammen? Ist das, sagen wir mal, nicht mit der gehörigen Fingerfertigkeit für sich selbst gebaut, müssen wir Steine beschaffen. Also es ist im Endeffekt so, wie du als Kind vor der Lego-Kiste gesessen hast, sitze ich heute vor Menschen und ihrem Leben und sage, hey, das sind die Steine, das sind die Spielregeln, lass uns mal versuchen, ob wir für dich die gemeinsam richtige Anleitung finden. So. Da gibt es dann natürlich Anleitungsbausteine, die ich mitbringe, die einfach aus dem fachlichen Kontext kommen. Aber ich glaube, dass aus meiner Sicht auf Psychologie, meine persönliche subjektive Sicht auf Psychologie, ist, dass sie das sein muss, was sie immer schon war. Und zwar ein Hilfsmittel, um zu erkennen, was die Spielregeln sind. Ich erkläre also Spielregeln und Mechanik. Und der Besitzer, Inhaber seiner Psyche und seines Lebens entscheidet, was er damit machen will. Bin doch nicht ich, denn ich muss danach die Verantwortung nicht dafür tragen, wie es sich anfühlt. Und das ist total unfair, sollte man meinen. Ich behaupte, das ist maximal fair, weil ich dann sage, es ist dein Kreis, es bleibt dein Kreis und ich bin ein Begleiter, solange du den brauchst und willst.
Das waren ein paar schöne Schlussworte. Ich werde für jeden, für jede, die das interessiert, wie gesagt, ich lege es euch ans Herz, Christophs LinkedIn-Profil hier anhängen. Ich muss mal gucken, ob ich dich noch auf TikTok finde. Dann hänge ich auch dein TikTok-Profil hier an. Und eure Website, da kann man mal gucken, okay, was macht ihr denn auch gerne? Den Link zum Buch werde ich noch anhängen und dementsprechend kann jede sich mit dir in Kontakt setzen,
Sehr, sehr gerne.
sofern Wunsch oder Bedarf da ist. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass du da warst und
Sehr, sehr
wir
gerne.
sehen
Danke, dass ich
uns
da sein durfte.
spätestens auf LinkedIn. Sehr gerne.